SRF 1.
.30 Uhr, Rendezvous. Das sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Giftiges Dioxin in der Stadt Lausanne. Der Professor vom Waadtländer Gesundheitsinstitut Unisanté warnt vor dem Stoff.
Alors c'est une substance qu'on n'aime pas du tout, qu'on essaie d'éviter au maximum. Les effets connus, ce sont des effets sur la fertilité, ce sont des effets sur le système immunitaire, ce sont possiblement des cancers.
Dioxin beeinträchtige die Fruchtbarkeit und das Immunsystem und sei möglicherweise krebserregend. Wir sagen, was los ist in Lausanne und warum das die ganze Schweiz angehen könnte. Der Initiant der Justizinitiative, Adrian Gasser, sagt:
Wir wollen unabhängige Richterinnen und Richter und bekämpfen deshalb die Verflechtungen zwischen Politik, Justiz und Behörden.
Warum die zuständige Bundesrätin Karin Keller-Sutter wenig von der Initiative hält. In Polen sorgen sich Tausende um den Kurs der Regierung und wollen in der EU bleiben.
Wir haben unser ganzes Leben oder unsere ganze Jugend dafür gekämpft, dass Polen nicht isoliert ist, dass es in der EU ist. Wir haben uns gefreut wie die Irren 2004. Und jetzt denkt jemand nur daran, uns das wegzunehmen, das können wir nicht zulassen.
Analysiert die Journalistin in Warschau. In Österreich bleibt derzeit kein Stein auf dem anderen. Kaum ist Kanzler Kurz zurückgetreten, wird sein Nachfolger in einer halben Stunde vereidigt. Ist die Regierungskrise damit beendet? Wir fragen im Tagesgespräch die Kärntner Politologin Katrin Steiner-Heimerle. Rendezvous heute mit Ivana Pribakovic. Im Mai sind in Lausanne bei verschiedenen Grundstücken Dioxinverschmutzungen entdeckt worden. Dioxin, dessen bekanntester Vertreter das sogenannte Seveso-Gift ist, ist hochgefährlich bis tödlich. Heutzutage entsteht Dioxin zum Beispiel bei der Verbrennung von Abfällen. Nach der Entdeckung in Lausanne haben die Stadt und der Kanton Waadt darum an knapp 130 weiteren Stellen die Konzentration von Dioxin im Boden messen lassen. Nun liegen erste Resultate vor und sie zeigen, das Ausmaß der Dioxinverschmutzung ist größer als bisher angenommen. Große Teile des Stadtgebietes von Lausanne sind betroffen. Westschweiz-Korrespondent Andreas Stüdli.
Das Verschmutzungsgebiet erstreckt sich vom See unten bis hoch in die Agglomerationsgemeinde Le Mans-sur-Lausanne. Die am stärksten verschmutzten Grundstücke befinden sich mitten in der Stadt. Das wurde aus den 130 Messpunkten hochgerechnet. Eine solch detaillierte Untersuchung habe bislang noch kein anderer Kanton gemacht, sagt die Waadtländer Umweltdirektorin Beatrice Metro von den Grünen.
C'est la première fois qu'il y a autant d'analyses qui sont faites dans un canton.
Der mutmaßliche Urheber der Verschmutzung ist bekannt. Das Dioxin dürfte auf die Abgase der Kehrichtverbrennungsanlage in der Stadt zurückzuführen sein. Das geht auf jene Zeit zurück, bevor moderne Filtersysteme installiert wurden, bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts. Dioxin baut sich nur langsam ab und befindet sich deshalb seit Jahrzehnten im Boden, in den ersten Zentimetern der Erde. Aber das Dioxin sei dann gefährlich für die Menschen, wenn der Boden auch genutzt werde, sagt Professor David Verne vom Waadtländer Gesundheitsinstitut Unisanté.
Il n'y a pas que la concentration du sol qu'il faut considérer. Au fond, c'est l'usage du terrain qui est déterminant. Si vous avez un sol contaminé et que vous n'avez pas d'activité à risque, au fond, il n'y a pas d'exposition.
Zum Beispiel rät der Kanton Waadt davon ab, auf Grundstücken mit Dioxinverschmutzung einen Hühnerstall zu haben. Denn Dioxin kommt über Tiere besonders gut in die Nahrungskette. Aber auch bei Kleinkindern sollen die Eltern aufpassen, dass sich diese beim Spielen nicht die schmutzigen Finger in den Mund stecken im betroffenen Gebiet. Die Einwohner können sich zu den Gefahren nun per Telefon beraten lassen. Der Fall in Lausanne wirft Fragen für die ganze Schweiz auf, denn bisher gibt es keinen Grenzwert, ab welcher Dioxinkonzentration ein Grundstück saniert werden muss, sagt die Waadtländer Umweltdirektorin Beatrice Metro.
Ça veut dire, on n'a pas de chiffre à partir duquel on doit assainir. On attend la Confédération qu'elle mette ça dans l'ordonnance sur les sites. Et c'est bien la raison pour laquelle on est en discussion avec la Confédération.
Deshalb diskutiere die Waadt mit dem Bundesamt für Umwelt darüber, einen solchen Grenzwert einzuführen. Dieser ist entscheidend, damit die betroffenen Grundstücksbesitzer wissen, was sie nun tun müssen. Und er ist auch entscheidend bei der Frage, wer die Sanierung bezahlen muss. Die Gesamtkosten können noch nicht abgeschätzt werden. In der Waadt werden bereits Untersuchungen an anderen Standorten von Kehrichtverbrennungsanlagen wie etwa Yverdon geplant. Für die Waadtländer Umweltdirektorin betrifft diese Problematik aber die ganze Schweiz.
Alors moi je pense que c'est un thème effectivement important qui va toucher toute la Suisse parce qu'il n'y a pas que dans le canton de Vaud qui a des vieilles usines d'incinération.
Die Untersuchung der Lausanner Böden könnte deshalb zum Präzedenzfall für die ganze Schweiz werden.
Andreas Stilli. Zu den weiteren Meldungen in der Übersicht. Da geht es zuerst um Arbeitsunfälle in der Schweiz. Lukas Siegfried.
Bei der Arbeit verunfallt, das sind 2020 rund 7% der erwerbstätigen Personen in der Schweiz. Das zeigt eine Auswertung des Bundesamts für Statistik. Das seien etwa gleich viele wie bei der letzten Befragung 7 Jahre zuvor. Männer erleiden laut Bundesamt für Statistik häufiger Arbeitsunfälle als Frauen. Besonders hoch sei das Unfallrisiko bei den jungen Arbeitnehmenden, insbesondere bei Lernenden. Diejenigen Branchen mit dem höchsten Unfallrisiko seien das Baugewerbe und die Landwirtschaft. An der Umfrage teilgenommen haben gut 10.400 Personen. Gut die Hälfte der bei der Arbeit verunfallten Personen war in der Folge mindestens einen Tag arbeitsunfähig, 22% länger als 2 Wochen. Der Urner Politiker Beat Arnold ist tot. Arnold starb im Alter von 43 Jahren an Krebs, wie eine Kommunikationsagentur im Namen der Familie mitteilt. Arnold wurde für die SVP zuerst ins Kantonsparlament, dann in den Regierungsrat gewählt. 2015 schaffte er den Sprung in den Nationalrat für den Kanton Uri. Vor 3 Jahren erkrankte Arnold an einem Hirntumor und zog sich aus der Politik zurück. Im Kanton Luzern waren mehr als 200 Personen in einer WhatsApp-Chatgruppe aktiv, um sich gegenseitig vor Radarkontrollen zu warnen. Die Staatsanwaltschaft Zursee hat nun 96 von ihnen verurteilt, wegen öffentlichen Warnens vor behördlichen Kontrollen im Straßenverkehr. Die Verurteilten müssten Bußen von mehreren hundert Franken zahlen, schreibt die Staatsanwaltschaft. Die 96 Personen hätten insgesamt 376 Warnmeldungen verschickt, sagte ein Sprecher. Strafbar seien diese vor allem, weil die Gruppe öffentlichen Charakter habe. Weil der bisherige österreichische Außenminister Alexander Schallenberg neuer Bundeskanzler wird, braucht das Land einen neuen Außenminister. Und dies wird Michael Linhart, derzeit Österreichs Botschafter in Frankreich, wie es aus dem Außenministerium hieß. Am Samstag gab der bisherige Kanzler Sebastian Kurz seinen Rücktritt bekannt. Dies nachdem die österreichische Justiz Ermittlungen gegen das Kanzleramt aufgenommen hatte, wegen Korruption. Kurz bestreitet die Vorwürfe. Irak hat nach eigenen Angaben ein hochrangiges Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat festgenommen. Sami Jassim al-Jaburi sei von Sicherheitskräften bei einem komplexen Einsatz im Ausland gefasst worden, teilte der irakische Ministerpräsident Mustafa al-Kasimi auf Twitter mit. Details nannte er nicht. Der Gefasste sei Stellvertreter des vor 2 Jahren getöteten Terrormilizchefs Abu Bakr al-Baghdadi gewesen. Gemäß US-Angaben hat er unter anderem die Finanzen der Terrormiliz IS beaufsichtigt. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat seine Staatsbeamten dazu aufgefordert, sich angesichts einer düsteren Lage darauf zu konzentrieren, die Lebensumstände der Bevölkerung zu verbessern. Das Land stehe zudem vor großen Aufgaben bei der Entwicklung der Staatswirtschaft und beim Erreichen der festgelegten Wirtschaftsziele. Das sagte Kim während einer Rede zum 76. Jahrestag der Gründung der Arbeiterpartei. Nordkoreas Wirtschaft ist bereits durch Sanktionen angeschlagen. Wegen der Corona-Pandemie hat sich die Situation noch verschärft. Das Wetter: Am Nachmittag ist es meist sonnig bei rund 13 Grad. Die Nebelfelder lösen sich meist auf. Morgen ist es im Osten häufig bewölkt und zeitweise nass. Im Westen und Süden ist es zeitweise sonnig und mehrheitlich trocken. Die Höchstwerte erreichen rund 11 Grad, im Süden bis 18 Grad.
Es ist das juristische Amt in der Schweiz, das mit den meisten Würden verbunden ist. Richterin oder Richter am Bundesgericht zu sein. Wer dazugehört, spricht am höchsten Schweizer Gerichtsrecht. Gewählt werden Bundesrichterinnen und Richter durch das Parlament. Das könnte in Zukunft ändern, wenn es nach der Justizinitiative geht. Diese Initiative soll klären, ob neu eine Expertenkommission Wahlbehörde ist, respektive die Bewerber allenfalls per Losverfahren gewählt werden. Geklärt werden soll auch, ob parteilose Juristinnen und Juristen gewählt werden können. Justizministerin Karin Keller-Sutter jedenfalls hält nichts von dieser Initiative, wie sie heute klargemacht hat. Nicole Marti.
Grundsätzlich würden wir ja in einem guten Staat leben, sagt der Initiant der Justizinitiative, der Zuger Unternehmer Adrian Gasser. Das Aber folgt allerdings auf der Stelle. Die Justiz sei nicht unabhängig genug, findet Gasser. Seine Initiative soll dies nun ändern.
Wir wollen unabhängige Richterinnen und Richter und bekämpfen deshalb die Verflechtungen zwischen Politik, Justiz und Behörden.
Um dies zu erreichen, soll in Zukunft nicht mehr das Parlament die Bundesrichterinnen und Richter wählen. Die Initiative will, dass eine Expertenkommission eine Vorauswahl macht und das Los dann bestimmt, wer aus dem Topf der geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten am Bundesgericht arbeiten darf. Justizministerin Karin Keller-Sutter hält dies für keine gute Idee. Wenn nicht mehr das Parlament die Richterinnen und Richter wähle, schwäche dies die Akzeptanz der Urteile, befürchtet sie.
Zudem macht die Losziehung nicht unbedingt die am besten geeigneten Personen zu Richterinnen und Richtern, sondern diejenigen, die einfach am meisten Glück haben.
Das stimme so nicht, sagt Karin Stadelmann, Zuger Mitte-Politikerin und Mitglied des Initiativkomitees.
Wir gehen nicht an die Tombola, sondern es wird vorher von einer Fachkommission geprüft, wer in diesen Topf kommt. Nachher entscheidet das Los aus einer sogenannten Bestauslese.
Bleibt die Frage, wer es überhaupt in diesen Topf der besten Kandidatinnen und Kandidaten schaffen kann. Heute ist es so, dass nur Juristinnen und Juristen eine Chance haben, die in einer Partei sind oder zumindest mit einer Partei sympathisieren. Das steht zwar in keinem Gesetz, ist aber Tradition. Und das sei auch gut so, sagt Justizministerin Karin Keller-Sutter.
Dieser freiwillige Parteienproporz ist im demokratischen System der Schweiz tief verankert. Er stellt sicher, dass die verschiedenen politischen Kräfte und Grundhaltungen an den Gerichten ausgewogen und transparent vertreten sind.
Genau diese Koppelung an die Parteien will die Initiative nun aber kappen. Die Sitze der Bundesrichterinnen und Bundesrichter sollen nicht mehr nach der Parteienstärke im Bundesparlament verteilt werden, sagt Karin Stadelmann vom Initiativkomitee. Auch Parteilose müssten Bundesrichter oder Bundesrichterin werden können.
Diese Initiative will, dass am Bundesgericht zukünftig alle Haltungen vertreten sein können. Das ist heute nicht garantiert. Mehr als 90% der Schweizer Bevölkerung ist nicht in einer Partei. Diese sind nicht am Bundesgericht vertreten.
Auch wenn Bundesrat und Parlament die Justizinitiative ablehnen und die Initiative in den ersten Umfragen auch bei der Bevölkerung einen schweren Stand hatte, diesen letzten Punkt will die Gerichtskommission diskutieren, so dass in Zukunft allenfalls auch Parteilose ans Bundesgericht gewählt werden können.
Weiter geht's im Rendezvous mit diesen Themen. Wohin driftet Polen mit der Justizreform? Nun sorgen sich auch viele in Polen. Globalisierung birgt auch Risiken, das zeigt die Pandemie. Ist die Konsequenz nun zurück auf Feld 1, im Heimatland produzieren? Zumindest eine Firma sagt da, nein danke, die Kaffeemaschinenherstellerin Jura. Kundgebungen sind meist laut, die Emotionen gehen hoch. Die Kundgebung gestern Abend in Warschau wirkte anders. Auf dem Schlossplatz hatten sich Tausende versammelt, um für einen Verbleib in der EU zu demonstrieren. Dicht an dicht mit blauen EU-Fahnen und eher still standen die Menschen da und hörten Donald Tusk zu. Der frühere Präsident des EU-Rates der Mitgliedsländer führt mittlerweile die Opposition an und versuchte, eine Lanze für die EU zu brechen. Die Proteste angefacht hatte letzte Woche auch Donald Tusk selbst, als er das Gerichtsurteil kritisierte, das polnisches Recht über EU-Recht setzte. Magdalena Gwuszcz ist Journalistin in Warschau. Ich fragte sie, was für Leute waren das, die gekommen sind, um für den Verbleib in der EU zu werben?
Also die Demonstrationen fanden ja in ganz Polen statt. Ich war gestern hier in der Hauptstadt in Warschau, um mir ein Bild von den Demos zu machen. Hier waren es ältere und jüngere Menschen, wobei in den anderen Städten es doch eher die ältere Generation war. Die Menschen, die sich noch an ein anderes Polen erinnern, an ein sozialistisches Polen erinnern. Da sagen sie wiederum, schade, dass die Jungen nicht auf die Straße gehen. Naja, es ist nun so, die Jungen kennen das auch überhaupt nicht anders. Die kennen nur Polen in der EU und ich glaube, die spüren auch jetzt nicht die Möglichkeit, dass sich hier in diesem Land vielleicht doch etwas verändern könnte. Es sind überwiegend Menschen, die ja so eine Art Freiheitskämpfer-Nostalgie in sich haben, die auf den Straßen zu sehen sind.
Das umstrittene Urteil, das polnisches Recht über EU-Recht setzt, fand zwar Zustimmung über das Lager der Regierungspartei PiS hinaus, und doch liegt die Zustimmungsquote für einen weiteren Verbleib Polens in der EU in der Bevölkerung bei hohen 90%. Wovor fürchten sich denn diese Polinnen und Polen, die sich versammelt haben in den Städten gestern?
Sie fürchten sich vor allem vor Isolation und diese Isolation spielt sich in den Köpfen der Menschen, die gestern auf den Straßen waren, auf verschiedenen Ebenen. Also es geht einmal um diese praktische Ebene, wo man sich natürlich zurückerinnern kann, wie das war, als Polen ins Ausland reisten vor Jahren, wie lange sie an den Grenzen stehen mussten und dieses Freiheitsgefühl, was eben mit dem Beitritt zur EU da war, das hatte eine unglaubliche Power hier im Land ausgelöst, dass sich das Zugehören, das Finden, dass man ein Teil einer Gemeinschaft ist. Das ist das eine. Das andere ist natürlich auch die emotionale Ebene, die sich oft in den Köpfen der älteren Menschen hier widerspiegelt, die sich sagen, wir haben unser ganzes Leben oder unsere ganze Jugend dafür gekämpft, dass Polen nicht isoliert ist, dass es in der EU ist. Wir haben uns gefreut wie die Irren 2004. Und jetzt denkt jemand nur daran, uns das wegzunehmen, das können wir nicht zulassen.
Die Diskussion über nationale Souveränität in Bezug auf die EU, die ist ja auch bekannt aus anderen Ländern. Denken wir an Großbritannien mit Nigel Farage seinerzeit oder Frankreich mit Marine Le Pen. Was möchte denn die jetzige polnische Regierung wirklich? Also möchte sie tatsächlich aus der EU raus?
Nein, sie betont immer wieder, dass sie das auf gar keinen Fall will. Ich denke, die Regierung glaubt, wahrscheinlich am längeren Hebel zu sitzen, weil dann nur der Gedanke da ist, dass man Polen unbedingt halten will in Brüssel. Denn was bleibt denn, wenn Länder, die vor Jahren mit so einer großen Begeisterung beigetreten sind, jetzt auf andere Gedanken kommen? Aber wenn Sie die Narration der regierenden PiS-Partei hier sich anhören, dann hören Sie, wir wollen das nicht. Das ist das, was die Opposition uns unterstellt.
Sehen Sie einen Punkt, an dem Polen auf die Forderungen der EU eingehen würde, punkto Justizreform? Allenfalls, wenn Brüssel, beispielsweise Warschau, den Geldhahn zudrehen würde.
Es gibt ja immer wieder so ein taktisches Nachgeben, wie zum Beispiel vor kurzem mit der Disziplinarkammer, die Polen jetzt nach einem Urteil aus Luxemburg nun doch nicht in der derzeitigen Form halten möchte. Oder die LGBT-Resolutionen, die so laut kommentiert wurden, auch im Ausland, die zum Teil abgeschwacht wurden als Geldentzug drohte. Aber die PiS-Partei wird jetzt nicht zurücktreten von der Justizreform, also der PiS-Parteiführer Kaczynski. Also für ihn ist die Justiz das entscheidende Übel, das im Weg steht für den Umbau im Land. Und im Übrigen würde jetzt ein Rückzug das totale Chaos hier im Land bedeuten. Denn es gibt ja bereits viele Richter, die viele Urteile gefällt haben. Und auch das Verfassungsgericht letzten Donnerstag hat geurteilt, das kann man nicht einfach löschen. Also PiS will und kann da wahrscheinlich auch nicht mehr einen Schritt zurück machen.
Sagt die polnische Journalistin Magdalena Gwoszcz. Die länderübergreifende Wirtschaft ist angreifbar. Das hat die Pandemie mehrfach aufgezeigt. Am Anfang gab es Lieferengpässe bei Masken und Lungenmaschinen. Später ging der Kampf los um Impfstoffe und Produktionsrechte. Und aktuell fehlt es an Chips und Rohstoffen. Lautet die Erkenntnis eine Deglobalisierung ein? Oder anders gefragt, holen die Unternehmen die Produktion, die sie einst in ferne und billigere Länder ausgelagert hatten, wieder in den Heimmarkt zurück? Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Die beste Zeit hatte die Globalisierung in den 90er und Nullerjahren. Da habe sich unser Leben rasant globalisiert, sagt Jan Egbert Sturm, der Leiter der Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich. Doch jetzt ist die Luft draußen. Das allerdings schon länger.
Auch vor der Pandemie haben wir schon gesehen, dass die Globalisierung abflecht, lass man es mal so sagen. Also, dass man wirklich nicht mehr diesen enormen Sprüngen sieht, wie wir insbesondere vor der Finanzkrise gesehen haben.
Ein Trend, der sich in der Pandemie fortgesetzt habe, so der Ökonom. Allerdings,
Ob das nun heißt, dass wir auch tatsächlich weniger Handel treiben, da muss man natürlich vorsichtig sein. Also wir haben gelernt in der Pandemie, dass es wichtig ist, dass man nicht nur auf einen Partner setzt. Und wenn sich das durchsetzt, dann werden wir uns in der Zukunft wahrscheinlich auf mehreren Partnern in der Lieferkette versuchen zu orientieren. Und das könnte sogar auch das gegenteilige Effekt haben.
Denn Globalisierung ist mehr als nur Handel mit Waren. Zur Globalisierung gehören auch Dienstleistungen, gesellschaftliche und politische Verflechtungen. Und gerade politisch harrt es derzeit, sagt Sturm und verweist auf den Streit zwischen den USA und China. Von einer Deglobalisierung zu sprechen, ginge ihm aber zu weit. Ähnlich sieht es Ian Goldin, der Starökonom der Universität Oxford. Die Pandemie habe zahlreiche Entwicklungen, die schon am Laufen gewesen seien, noch beschleunigt. So auch das Umdenken bei Unternehmen.
It's accelerated the transformation in a number of other ways, including the move away from low-cost locations to high-cost and more automated locations.
Seien früher arbeitsintensive Tätigkeiten in entlegene Tieflohnländer ausgelagert worden, würden sie nun vermehrt wieder in Hochlohnländer geholt, dank stark automatisierten Prozessen. Darüber hinaus sieht Goldin Abschottungstendenzen seit Ausbruch der Pandemie. Als am Anfang in westlichen Ländern beispielsweise Hygienemasken und Schutzanzüge fehlten, wurde der Ruf nach einer lokalen Produktion laut. Dieser Kampf um Produktionskapazitäten hat sich nun zu den Covid-Impfstoffen verschoben. Der Oxford-Professor sagt, es sei nachvollziehbar, wenn zum Beispiel die EU neben den USA, Indien oder China jetzt eigene Produktionskapazitäten aufbaue, um weniger vom Ausland, also von der Globalisierung, abhängig zu sein.
It's reasonable for Europe, for example, to have a capacity which allows it to respond as North America, as other big countries like India or China. So I think we will see some of that. But this will affect a very small part of trade.
Doch das betreffe nicht einmal 1% des gesamten Welthandels. Zu wenig für den gebürtigen Südafrikaner, um gleich von Deglobalisierung zu sprechen. Goldin ist vielmehr überzeugt, die Globalisierung habe jüngst gar zugenommen.
I believe in many aspects of globalization are more intense, have accelerated or bigger than before.
Der Ökonom verweist auf die digitale Globalisierung. Dienstleistungen werden vermehrt digital angeboten, über Landesgrenzen hinweg, etwa im Onlinehandel. Aber auch im Gesundheitsbereich werde vermehrt international zusammengearbeitet, beispielsweise beim Erforschen, Herstellen und Verteilen von Impfstoffen. Beide Ökonomen, Sturm und Goldin, sind also überzeugt, das Konzept der Globalisierung funktioniert noch immer, allen Unkenrufen und Abschottungstendenzen zum Trotz.
Auch wenn ein Ende der Globalisierung nicht in Sicht ist, derzeit ist ordentlich Sand im Getriebe. Die globalen Lieferketten sind gestört, was naturgemäß den Unternehmen zusetzt. Die beiden Ökonomen, Jan-Egbert Sturm und Ian Goldin, raten den Unternehmen denn auch, wappnet euch für eine nächste Krise und diversifiziert eure Lieferketten. Ein Rat, den einige Unternehmen in den Wind schlagen. Und das aus Überzeugung. Wie die Kaffeeautomatenherstellerin Jura. Noch einmal Evelyn Kobler.
Ob Pandemie, Finanzkrise oder Dotcom-Blase, Krisen gehören zum Geschäft. Das weiß Emanuel Probst aus eigener Erfahrung. Er ist seit 30 Jahren Chef des Kaffeeautomatenherstellers Jura.
Und deshalb ist ganz wichtig, wenn es gut läuft und wenn es einem gut geht, dann quasi die Kornkammer anzulegen.
Probst meint damit zum Beispiel das Warenlager. Das müsse gut gefüllt sein, um allfällige Lieferengpässe überbrücken zu können. Aber auch finanziell gelte es vorzukehren.
Das heisst eine starke Bilanz, cashmässig gut dazustehen, dass man nicht sofort Panik macht.
Das tönt einleuchtend. Diese Strategie muss sich ein Unternehmen aber auch leisten können. Denn um im Bild zu bleiben, Kornkammern anzulegen, kostet. Patron Probst kommt zugute, dass Jura als privates Unternehmen weniger stark dem Druck von Aktionären und Investorinnen ausgesetzt ist als beispielsweise ein börsenkotierter Konzern. Dort ist der Druck, Rendite und Dividende zu steigern, größer. Was die Lieferkette betrifft, geht Jura ebenfalls einen atypischen Weg. Das Unternehmen setzt auf einen zentralen Produzenten. Jura entwickelt seine Kaffee-Vollautomaten, lässt sie dann bei diesem einen Partner extern produzieren und übernimmt Verkauf und Marketing der Geräte wieder selber.
Die Fabrikation in die Hände eines einzigen Zulieferers zu legen, kann riskant sein. Das zeigt sich aktuell eindrücklich in der Autoindustrie. Viele Autohersteller leiden unter einem akuten Chipmangel. Jetzt noch auf neue Lieferanten umzuschwenken, die einspringen, ist fast nicht möglich, weil es nur wenige Anbieter gibt. Theoretisch könnte auch der Produktionspartner von Jura unverhofft ausfallen. Dennoch will Firmenchef Probst nicht vorsorglich weitere Lieferanten an Bord holen, wie das verschiedene Ökonomen so manch einem Unternehmen derzeit raten. Denn
die Wertschöpfungskette muss man so anschauen, dass man ja gemeinsam wie ein Fußballteam spielt. Man will gewinnen. Und das heisst, man baut Strategien auf. Man entwickelt auch gemeinsames Know-how. Und das wollen wir mit anderen nicht teilen.
Bisher ist Jura gut gefahren mit dieser Strategie. Das Unternehmen wächst rasant, die teuren Kaffeevollautomaten sind in privaten Küchen weltweit gefragt. Und wenn es beim Lieferanten mal klemmen sollte, hofft Firmenchef Probst, dass der Griff in die eingangs erwähnte, gut gefüllte Kornkammer hilft.
Ein wichtiger Tag ist der heutige 11. Oktober für die Wirtschaftswissenschaftler weltweit. Denn heute ist der fast 1 Million Franken schwere Nobelpreis für Wirtschaft vergeben worden. Einer der Anwärter ist weiterhin der Schweizer Ernst Fehr. Er gehört zu den Pionieren der Verhaltensökonomie. Doch nur wenige Europäer schaffen es in die amerikanisch dominierte Top-Liga der einflussreichsten Ökonomen, wie auch die heutige Preisvergabe wieder zeigt. Der Wirtschaftsnobelpreis des Jahres 2021 geht an drei Forscher, David Card, Joshua Angrist und Guido Imbens. Wirtschaftsredaktor Matthias Heim, wer sind die drei US-Forscher?
Es sind eben auch wieder drei US-amerikanische Forscher, die an Top-Universitäten in den USA lehren. Da ist eben zum einen David Card in Berkeley in Kalifornien, Joshua Angrist am MIT und der dritte Preisträger, Guido Imbens, hat zwar europäische Wurzeln, er wurde in den Niederlanden geboren, lehrt aber ebenfalls seit Jahren in den USA in Stanford.
Und wofür sind Sie genau ausgezeichnet worden?
Also ausgezeichnet werden sie für die Art und Weise, wie man Zusammenhänge aufdecken kann. Ganz konkret, wie eine Ursache und ein Effekt zusammenhängen. Und das ist nicht immer ganz so einfach. Ich mache da ein Beispiel. Aufgrund von Daten weiß man, dass Menschen mit einem höheren Einkommen länger leben als Personen mit einem tieferen Einkommen. Aber warum das genau so ist, das ist eben nicht immer klar. Ist es tatsächlich wegen des höheren Einkommens oder gibt es allenfalls eben andere Faktoren, die zu einer längeren Lebenserwartung führen? Und die drei Ausgezeichneten haben nun Wege gefunden, wie man eben solchen Forschungsfragen, solchen Zusammenhängen auf die Schliche kommen kann.
Und wie hat die Jury ihren Entscheid begründet? Oder vielleicht eher, sagen wir so, wem nützt das, was die drei Forscher herausgefunden haben?
Also solche Situationen von Ursache und Wirkung gibt es natürlich Unmengen in unserem Alltag. Und in der Pharmazie beispielsweise, bei medizinischen Versuchen, ist das relativ einfach. Da kann man beispielsweise einer Gruppe eine Pille verabreichen und einer anderen Gruppe, einer Kontrollgruppe, eine andere Pille oder eben keine Pille und dann schauen, ja, was ist jetzt Ursache und Wirkung oder eben wie wirkt das Medikament. Aber solche Versuche kann man natürlich nicht immer durchführen. Beispielsweise kann man ja nicht einer Person einen schulischen Werdegang verwehren, nur um dann herauszufinden, wie sich die weitere berufliche Karriere entwickelt beispielsweise. Und da haben eben nun die Forscher Wege gefunden, wie man trotzdem gewissermaßen eben Ursache und Wirkung auf die Schliche kommen kann. Und sie haben das dann ganz konkret auch angewendet, beispielsweise bei der häufig umstrittenen Frage des Mindestlohnes. Also führt ein höherer Mindestlohn beispielsweise dazu, dass gewisse Arbeitsstellen dann nicht geschaffen werden oder eben doch, dass gewisse Arbeitsstellen da wegfallen. Und auch solche Zusammenhänge konnten sie eben aufgrund ihrer Forschung herausfinden.
Danke, Matthias Heim. Gleich ist es 1:01 im ersten und vierten Zeit fürs Tagesgespräch über die österreichische Regierungskrise, den neuen Kanzler und Österreichs politische Zukunft. Hier im Rendezvous auf SRF 1 und SRF 4 News nach den weiteren Schlagzeilen dieses Mittags mit Lukas Siegfried.
Der Wirtschaftsnobelpreis geht in diesem Jahr an drei Forscher, die alle in den USA tätig sind. David Card aus Kanada, den US-Amerikaner Joshua Angrist sowie den Niederländer Guido Imbens. Alle drei Forscher hätten neue Erkenntnisse über den Arbeitsmarkt geliefert und aufgezeigt, welche Schlussfolgerungen aus natürlichen Experimenten gezogen werden könnten, so die Nobelakademie. Irak hat nach eigenen Angaben ein hochrangiges Mitglied der Terrormiliz IS festgenommen. Sami Jassim al-Jaburi sei von Sicherheitskräften bei einem komplexen Einsatz im Ausland gefasst worden. Der Gefasste sei Stellvertreter des vor 2 Jahren getöteten Terrormilizchefs Abu Bakr al-Baghdadi gewesen. Rund 7% der erwerbstätigen Personen in der Schweiz sind im letzten Jahr bei der Arbeit verunfallt. Das zeigt eine Auswertung des Bundesamts für Statistik. Männer erleiden demnach häufiger Arbeitsunfälle als Frauen. Besonders hoch sei das Unfallrisiko bei den jungen Arbeitnehmenden, insbesondere bei Lernenden.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.